Deutschlandfunk Interview.
Es gibt eine Zuspitzung an Konflikten, die Eskalation überall. Der INF-Vertrag ist passé, er ist Geschichte. Wie die Kollegen der Süddeutschen Zeitung gerade geschrieben haben, es gibt immer mehr Nachrichten aus der Welt der nuklearen Unvernunft. Zuspitzung überall, INF-Vertrag weg, das ist das eine. Und die Straße von Hormuz muss ich in diesem Zusammenhang nicht erwähnen. Die Atomwaffenangst ist zurück. Über all das wollen wir reden mit Horst Teltschik, einem, der mitgeholfen hat, dass es auch anders gehen kann in einer anderen Zeit der Geschichte. Guten Morgen, Herr Teltschik.
Guten Morgen.
Fangen wir doch mal damit an. Herr Gorbatschow hat gesagt, es steht ein neues Wettrüsten bevor. Ist das aus Ihrer Sicht zu alarmistisch oder sagen Sie, ja, die Gefahr droht?
Ja, leider hat Michail Gorbatschow recht, denn es geht ja nicht nur um den INF-Vertrag, sondern 2021 steht die Verlängerung des START-Abkommens über die strategischen Nuklearsysteme an. Und die Frage ist, wie werden dann die beiden Weltmächte USA und Russland reagieren? Dann, unser Außenminister hat ja zu Recht darauf hingewiesen, wir haben den Begriff des Cyberwars, also neue Gefährdungen. Dann haben USA, Russland und auch als dritter Spieler jetzt China Weltraumwaffen angekündigt. Dann geht es um den Einsatz von Drohnen als Kampfmittel. Also wir haben eine breite Palette von Themen, von bisherigen Waffensystemen und neuen Waffensystemen. Wir haben aber keine Struktur, die in der Lage ist, im Augenblick diesen ganzen Komplex zu verhandeln.
Wir kommen gleich nochmal darauf, wie das vielleicht aussehen könnte. Ich habe ja eine Meldung gefunden, demnach haben die Amerikaner allein in den 3 Monaten nach der Aufkündigung des INF-Vertrages neue Raketen im Wert von 1 Milliarde Dollar bestellt. Das zeigt, wohin die Reise geht, oder?
Ja, die Frage ist natürlich, welche Art von Raketen sind das? Meine größte Besorgnis wäre, wenn jetzt die Großmächte in der Tat anfangen, Nuklearsysteme als Gefechtsfeldwaffen zu entwickeln, mit geringerer Sprengkraft, und damit werden solche Systeme einsatzfähiger. Also solche Überlegungen gibt es ja auch, gerade auch auf amerikanischer Seite, aber auch von russischer Seite. Und das ist ja das Problem. Wir haben eine Fülle von Themen auf der Agenda. Ich meine, Gorbatschow, den Sie eingangs zitiert haben, und Reagan, der ursprünglich mal als kalter Krieger galt, beide haben ja sogar von der Vision einer nuklearfreien Welt gesprochen. Heute sind wir an dem Punkt angekommen, wo genau das Gegenteil diskutiert wird, mit zusätzlichen Spielern. Nicht? China ist dazugekommen, potenziell der Iran, Nordkorea. Das heißt, die Situation wird immer unübersichtlicher und komplexer. Und die Instrumente, die wir haben, werden nur begrenzt, wenn überhaupt, genutzt.
Jetzt lassen Sie uns zurückkommen auf die Zeit, auch wenn Geschichte sich nicht wiederholt. Sie haben damit wichtige Spieler genannt, aber natürlich auch die Europäer, die in der Phase von 81, 82 bis 87 mitgewirkt haben, weil die Gefechtsweltwaffen, die Sie ansprechen, wären ja damals hier vor allen Dingen in Europa zum Einsatz gekommen. Wie kann man wieder eine Vertrauenskultur, eine Basis schaffen, dass das, was da im Moment passiert, dass diese Spirale der Eskalation zurückgedreht wird? Was müsste passieren?
Ja, Herr Heide, das Problem ist, erstens, sind wir bereit, die Foren, die vorhanden sind, effizient zu nutzen oder nicht? Ich erinnere an den NATO-Russland-Rat, der, wie NATO-Generalsekretär gesagt hat, mehrfach getagt hat, 6-mal, aber immer nur auf Botschafterebene, und Botschafter können nichts entscheiden. Warum ist dieser NATO-Russland-Rat nicht auf Ministerebene oder sogar auf der Ebene der Regierungschefs einberufen worden, die Entscheidungen treffen können? Wir haben die OSZE, wir haben dort sogar ein Konfliktverhütungszentrum, von dem man nur bei Wahlbeobachtungen etwas hört. Wir haben die Vereinten Nationen. Unser Außenminister hat ja mal zu Recht davon gesprochen, dass eigentlich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, wo wir zurzeit sogar den Vorsitz haben, eigentlich eine Strategie für Abrüstung im nuklearen Bereich erarbeiten und entwickeln müsste. Also, und darüber hinaus bilaterale Gespräche. Ich habe das in den 80er Jahren erlebt, wie pausenlos Gespräche zwischen Reagan, dann später Bush und Gorbatschow stattfanden, Bundeskanzler Kohl mit den Politikern, die Margaret Thatcher, alle haben miteinander gesprochen und Vertrauen aufgebaut. Und zwar nicht nur über Abrüstung und Rüstungskontrolle, sondern über Zusammenarbeit schlechthin.
Sie haben gerade den NATO-Russland-Rat angesprochen. Was könnte die Bundesregierung tun? Oder gibt es eine europäische Spielebene angesichts des Zustandes in Europa? Wage ich das kaum zu fragen.
Ja, die Bundesrepublik ist Mitglied des NATO-Russland-Rates und aus meiner Sicht müsste die Bundeskanzlerin und jetzt dann auch die europäische Kommissionspräsidentin, die mit Stoltenberg auch sprechen und überlegen, zusammen mit dem französischen Präsidenten, welche Strategie sollte man erarbeiten, entwickeln, um jetzt zu einem neuen Vertrauensverhältnis mit Russland zu kommen und diese Spannungen abzubauen.
Dann kommt natürlich sofort immer das Gegenargument, so wie sich Putin im Moment verhalte. Ich rede im Konjunktiv. Geht das alles nicht, weil wir da unsere Sanktionen und andere Dinge noch stehen haben? Wie sehen Sie das? Ich weiß, Sie sind da sehr skeptisch.
Ja, natürlich ist Grund zur Skepsis da, aber ich erinnere, 1983 hat uns der sowjetische Regierungschef und Generalsekretär Andropow im Dritten Weltkrieg gedroht. Trotzdem ist der Bundeskanzler Helmut Kohl mit dem Außenminister Genscher nach Moskau gereist und hat versucht, eine vernünftige Beziehung zu entwickeln und Gespräche zu führen, auch mit dessen Nachfolger. Und dann kam glücklicherweise natürlich Gorbatschow, dann wurde es ja auch wirklich fruchtbar, dieser Dialog. Aber ohne Gesprächsbereitschaft läuft sowieso nichts.
Jetzt haben wir natürlich, ich will das fast nicht weiter aufmachen, aber dennoch noch mal mindestens daran erinnern, bei der Straße von Hormuz haben wir gerade eine Situation, ich habe es auch vorhin erwähnt, wo manche Leute sagen, das ist wie so ein Pulverfass, das erinnert möglicherweise an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, wo eine kleine unbedachte Aktion dazu führen kann, dass hier richtig was losgeht. Also wo sind die Akteure, die im Moment nicht zuspitzen, drohen, sondern die ein Stück Rationalität und Vernunft walten lassen?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich meine, die einfachste Lösung, was die augenblickliche Situation betrifft, wäre die, dass die Briten und die Iraner die beiden Tanker austauschen. Jeder hat von der anderen Seite einen Tanker. Also tauscht man den aus und sagt, okay, das war's und nicht wieder. Nicht? Aber das wäre die einfachste Lösung. Ansonsten stehen wir vor dem Problem, dass wir einen unberechenbaren amerikanischen Präsidenten haben, der gegenüber dem Iran ständig Drohungen ausstößt. Und ich meine, die größte Dummheit, die Amerikaner jetzt gemacht haben, ausgerechnet dem iranischen Außenminister Sanktionen aufzuerlegen und gleichzeitig zu sagen, dass der amerikanische Außenminister Gespräche mit Teheran führen möchte. Also wie das zusammenpassen soll, das versteht außer den Amerikanern niemand.